Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Das ist die neueste Episode Knochenjob-Podcast. Heute wieder mit frischer Vogelstimme und richtig viel Elan mit dabei. Dennis Jacobs und Klaas Stechmann. Ich muss mich entschuldigen für die miserable Tonqualität meines Mikrofons beim letzten Mal. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen war. Ich dachte, ich hätte alles so gemacht wie immer. Eigentlich rege ich mich immer hinterher darüber auf, wie schlecht deine Audioqualität ist. Aber diesmal kann ich da wirklich nichts zu sagen. Irgendwas war los, keine Ahnung. Sind es die Marsmenschen? Sind es die AfD-Wähler? Sind es die Grünen-Wähler? Ist es Robert Habeck persönlich? Man weiß es nicht.
Ja, ich sehe bei mir, dass wir jetzt gerade mit höchster Qualität aufnehmen. Von daher hast du keine Ausreden mehr. Sollte es diesmal nicht mehr funktionieren, muss ich sagen, ist es einfach wahrscheinlich deine kruckelige Stimme, die so langsam den Zahn der Zeit spürt. Und ich in der Blüte meines Lebens werde hier noch der nächste Luciano Pavarotti und werde das.
Packst du noch ein paar Kilo rauf, dann läuft
das Podcast-Game nochmal wieder upsteppen, qualitativ. Ja, da müssten, glaube ich, so 2 bis 3 Dennisse aneinander geknotet werden, wenn das überhaupt ausreicht.
Hast du mal einen zweiten Bildungsweg vor dir?
Ja, so sieht's aus. Klaas, wie war deine Woche? Hast du was Außergewöhnliches gebrezelt? Hast du nur in der Matte gehangen und deine Stimme gepflegt und an den Tonspuren rumgebastelt? Wie sieht's aus?
Ich habe mal versucht, meine Stimme während der Behandlung diese Woche zu schonen. In der aktuellen DO-Zeitschrift, Deutsche Zeitschrift für Osteopathie, war so ein ganz witziger Artikel. Ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast. Da ging es kurz über Heilungshindernisse. Also welche Faktoren da so mit reinspielen und so. Mhm. Ja, du nix, ne?
Ja, ja, ich weiß, ob des Artikels, ich habe diese Überschrift schon gesehen, aber ich hatte noch keine Zeit, den Artikel zu lesen. Yeah.
Ganz interessant, auf dich zugeschnitten, ist ein Punkt da drin, ein Heilungshindernis oder ein Grund, warum die Behandlung nicht richtig funzt, könnte sein, dass zu viel gequatscht wird während der Behandlung.
Ah.
Patient in Patient anspannt oder der Behandler nicht weiß, gerade irgendwie festlabert und dann halt irgendwo rumdrückt, aber nicht fokussiert ist auf das Gewebe. Und dann gehen halt so kleine fluide Prozesse gehen vielleicht verloren oder ja, vieles daneben, ne? Und ich habe dann einmal geguckt, okay, ja, versuchen wir mal, ne? Ziehen wir mal so ein bisschen durch. Von mir aus zumindest weniger Gelaber gewesen diese Woche.
Okay, interessant. Ja, nee, das ist ja meine Waffe. Ich laber die Leute so lange an die Wand, bis die Schmerzen aus dem Körper entweichen. Und kriege immer wieder das Feedback, dass es eigentlich auch immer ein Event ist, zu mir zu kommen, zur Behandlung. Und manchmal kommen die Leute auch einfach, weil sie Bock haben, das wieder zu erleben. Es ist ein bisschen Entertainment auch dabei, das ist so, ja. Das wird mir auch immer wieder gespiegelt.
Und,
ja, so ein Stück weit ist das so. Und ich behandle ja durchaus auch hart und direkt und faszial und das tut auch weh und dann versuche ich die Leute auch über mein Gelaber ein bisschen vom Schmerz abzulenken und in ein Gespräch zu verwickeln und irgendwann frage ich dann, wie ist denn eigentlich hier der mit dem Schmerzpunkt und dann kriege ich häufig zu hören, oh, jetzt ist es weg, das ist ja komisch, hast du nachgelassen? Ja, also das sind meine Waffen und man kann sich darüber austauschen, dass das auf feinstofflicher Ebene verhindert, aber da das eh nicht so mein Fokus ist und ich erstmal Spaß daran habe, Makroanatomie zu lösen, komme ich mit meinem Gelaber ganz gut durch. Was mir auch immer regelmäßig Kolleginnen und Kollegen auf die Bank bringt. Heute war eine Kollegin aus Norderstedt da. Liebe Grüße gehen raus in den Hamburger Norden. Es ist ganz interessant. Wir haben jetzt 100 Folgen Knochenjob-Podcast und kein Ende in Sicht. Und diese Arbeit am Mikro wird ja auch vornehmlich von Kolleginnen und Kollegen gehört und spült uns oder zumindest mir immer mal wieder auch den einen oder anderen Kollegen rein. Und es ist immer ganz interessant und witzig, sich dann auszutauschen. Ich liebe es ja, innerhalb der Osteopathie auch den Gossip und Tratsch aus Hamburg und Umgebung zu hören und okay, die großen Entwicklungen und wer mit wem und was da gerade so abgeht. Und viele Kolleginnen und Kollegen möchten einfach ihr Handwerkzeug, ihren Körper, ihre Hände, ihre Finger mobilisiert wissen und das auch gerne mal ein bisschen weniger energetisch und weniger im PRM-Rhythmus reguliert, sondern etwas mehr auf faszialer Ebene. Und da bin ich dann eher der Ansprechpartner
wahrscheinlich. Mal richtig anpacken. Ja. Jetzt sollten wir mal eine Folge machen zum Hamburger Gossip, wo alles ausgibt.
Das ist hier so, dann sind meine Fensterscheiben kaputt. Das kann ich mir nicht erlauben.
Ja, ja,
das müssten wir im Sommer machen, weil sonst im Winter ist es zu kalt. Das ist nicht so gut. Aber es ist schon witzig. Man kommt mit den Kolleginnen und Kollegen dann natürlich immer ins Gespräch und wer wo schon gearbeitet hat. Und ich habe auch gehört, dass diese Kollegin, ich glaube, gut befreundet ist mit der Vorbesitzerin deiner Praxis in Stade. Also da wird auch wieder ein Schuh raus. Irgendwas mit 10, sage ich mal, so als, ich weiß nicht, inwieweit du da in der Vorgeschichte deiner Praxis involviert bist, wer da überall so drin war. Auf jeden Fall reichen meine Kontakte bis nach Stade zum Sand. Ich kann es dir sagen. Take care. Nicht schlecht.
Ja. Bei meiner letzten FDM-Fortbildung war auch eine Teilnehmerin, die vorher noch frisch bei dir in der Behandlung war.
Ja.
Ja, schöne Grüße an dieser Stelle auch. Ja. Zwischendurch ging es ja gar nicht mal so gut.
Aber das war nicht wegen mir, glaube ich.
Ja, ich glaube.
Ich habe nämlich nochmal Rückmeldungen bekommen. Das war schon ganz okay.
Okay. Ja. Mehr wollen wir auch nicht. War schon ganz okay. Reicht uns ja.
Es darf den Leuten, die sich von mir behandeln lassen, natürlich auch nicht zu gut gehen, weil man darf die Konkurrenz ja nicht zu stark machen. Also,
ja.
Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe und keiner darf fitter sein als ich. Das ist so.
Ja, Thema Konkurrenz stark machen, da bin ich ja auch so ein bisschen in dem Game drin. Beim letzten Mal hatte ich es angesprochen, ich habe mich jetzt endlich dazu durchgerungen, ein paar Termine festzuklemmen. Der FDM Next Level Kurs, den ich plane, wird im April stattfinden, Samstag 5. und Sonntag 6. April bei mir in Stade diesmal. Mir ist gesagt worden, es war so schön da in der netten Praxis und mit dem Drumherum, mit dem Kleinstadt-Flair, dass es halt viel coolere Atmosphäre ist als in Hamburg. Deswegen könnt ihr auf meiner Website schauen, osteopathiepraxis-stade.de und auch auf unseren Instagram-Seiten. Da werdet ihr Links finden, wo ihr euch da anmelden könnt. 2 Tage FDM Next Level fortgeschritten für alle, die schon Grundkurse gemacht haben, schon eine solide Grundbildung haben, egal wo. Es wird um Spezialfälle gehen, es wird um viszerale Anwendungen gehen und ein wenig auch um Pädiatrie.
Wow. Nicht schlecht. Im April bin ich auch wieder
da. Du wirst sowieso nicht vorbeikommen, Dennis.
Also das ist richtig, das hat deine Veranstaltung gar nicht verdient, meine Anwesenheit. Aber da stehe ich kurz vor dem Marathon. Vielleicht laufe ich da mal hin. Okay. Vielleicht laufe ich da mal
vorbei. Ja, ist nicht weit.
Da muss ich trainieren auf jeden Fall. Und ich bin immer auf der Suche in Hamburg nach neuen Laufmöglichkeiten, Laufstrecken und laufe immer sternförmig von mir zu Hause in alle Himmelsrichtungen los. Nach Stade habe ich es noch nicht geschafft. Vielleicht ein Triathlon und doch nochmal durch die Elbe schwimmen.
Oder über was? Die Elbe, ja. Luft ist hier auch besser, 100%.
Ja, ja, ja. Vielleicht, oder ich lande einfach mit dem Airbus bei dir auf der Seite. Mal gucken.
Ja. Ja, bei uns auf dem Dach auf der Praxis kann man, glaube ich, im Heli landen.
Mit dem Airbus werde ich nicht fliegen demnächst, aber es steht für mich wieder eine Reise nach Indien an. Deswegen wird das jetzt in Zukunft in diesem kommenden Monat im Februar auch mit den Folgen vielleicht etwas unrhythmisch, sagen wir es mal so. Wir versuchen das natürlich irgendwie in den gewohnten Rhythmus zu liefern. Aber ich werde mit der Nationalmannschaft so ein bisschen in Indien verweilen. Wir haben da 4 Pflichtländerspiele. Und dieses Mal geht es nach Bhubaneswar in dem Bezirk Odisha. Nächstgrößere bekannte Stadt ist Kalkutta. Das ist diesmal im Südosten so ein bisschen. Zwar nicht so nah am Meer wie Kalkutta, also schon eher im Inland, aber Bhubaneswar ist wohl gesegnet mit der landesbesten Infrastruktur, was Feldhockey angeht. Da gibt's wohl ein Stadion, was ja, ich sag mal, vergleichbar hier in Hamburg mit dem St. Pauli Fußballstadion sein soll. Und ich bin gespannt, wenn wir da gegen Indien spielen, inwieweit das Ding dann voll sein wird. Und pikanterweise ist die ehemalige Nationaltrainerin Indiens jetzt unsere deutsche Nationaltrainerin.
Okay.
Wir haben die Inder damals zu den Olympischen Spielen rausgeworfen, beziehungsweise in eine Entscheidungsrunde gebracht, die sie dann verloren haben. Und als sie da gescheitert sind, ist die Trainerin rausgeworfen worden. Und jetzt haben wir sie nach Deutschland gecatcht und gucken mal, ob wir jetzt Revanche betreiben können. Und
das nicht schlecht.
Witzige dabei ist auch, dass die Trainerin Holländerin ist. Also das hat jetzt mit dem jeweiligen Land gar nichts zu tun. Ja, mal sehen.
Ja, nicht schlecht. Dann ist sie auch eine Insiderin auf eine Art und Weise. Weiß, wie die Inder so ticken und wie man die zu fassen hat.
Auf jeden Fall. Und ich habe schon richtig Bock, weil die ist auch Läuferin und ich habe Bock, in Indien ein bisschen da durch die Gegend zu rennen. Und ich habe Bock, mir von der noch so ein paar Special Dishes servieren zu lassen. Also ich liebe ja internationale Küche zu probieren und von daher bin ich mal gespannt, ob sie da noch den einen oder anderen Hack hat. Ich freue mich auf jeden Fall schon wieder auf frisches Naanbrot mit Knoblauchbutter. Das ist ziemlich geil.
Nicht schlecht. Wetter wird vermutlich auch nicht so schlecht sein.
Ja. Während du hier mit Frostbeulen zu kämpfen hast, werde ich gegen die Dengue-Mücken kämpfen dann.
Ja, alles klar. Wir wollten uns heute wieder einem Thema widmen, weil von uns verlangt wird, dass wir uns immer mal wieder den Ketten widmen oder halt anatomischen Zusammenhängen im Körper. Wollen wir auch abliefern, haben wir uns gedacht. Nachdem das mit der Hüfte letztes Mal schon so erfreulich viel Anklang gefunden hat, wollten wir uns mal der Thoracolumbalfaszie etwas genauer widmen, der TLF. Das große Mysterium oder das große Ding, was da im Rücken hinten drin steckt, in verschiedenen Blättern organisiert ist und unheimlich viele Verbindungen hat. Links, rechts, oben, unten, obere Extremität, untere Extremität, Bauchmuskeln, Viszera, Peritoneum vielleicht auch, könnte man sagen. Das geht auf jeden Fall ziemlich hin und her und ist wirklich im Fokus der Forschung. Da gibt es so viele Forschungsgruppen dazu. Bei uns aus Deutschland in München, die Fairscher Research Group, da sind jetzt gerade auch zuletzt wirklich die letzten Wochen, letzten Monate immer noch neue Sachen rausgekommen. Dann gibt es welche in Italien, die quasi die Gruppe um die Steckos herum aus Padua, die produzieren ziemlich viele Studien und veröffentlichen die. Und aus der Türkei habe ich welche gesehen, aus Indien auch die eine oder die andere. Da ist wirklich sehr viel in der Mache. Und es kommt immer mehr auf den Punkt, das Ding spielt definitiv eine Rolle bei Schmerzen, hat unheimlich viele Verbindungen und ist auch relativ sensibel innerviert und von verschiedenen Faktoren auch beeinflussbar.
Jawohl. In der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich dann nochmal gesehen, dass die Ausläufer dieser diamantförmigen Faszie nach oben zum Brustkorb hin in das Ligamentum Nuchae übergeht. Das fand ich nochmal ganz interessant, was ja wir als Kettenfetischisten durchaus interessant ist, auch im Hinblick auf die Behandlung von Kopfschmerzen oder von Rotationseinschränkungen oder von Flexionseinschränkungen, der HWS und dem Einfluss auf Atlas und Schädelbasis und dergleichen. Also die Fascia thoracolumbalis ist riesengroß. Nach oben hin ja eher etwas dünner und umfasst ja zum Beispiel den Erector Spinae von, es gibt so ein profundes Blatt und so ein superficiales Blatt, da auf diesen Thoraxhöhen und thoracolumbalen Übergängen ist es eher etwas feingliedriger und nach unten hin zum Kreuzbein, zum Sacrum wird es dann etwas derber, durchaus bis zu 3 mm dick und ist direkt verbunden mit der Crista iliaca, also mit den Beckenkämmen und direkt auch auf dem Kreuzbein drauf. Und jeder Therapeut oder jede Therapeutin weiß, dass sich da das Gewebe durchaus mal besonders fest schmatzt und unbeweglich ist und manchmal auch nicht gut verschieblich ist. Jeder kennt diesen übergewichtig dicken Mann, der mit seiner Kanonenkugel nach, ja, aber speziell die männliche, das männliche Übergewicht bringt das ja nochmal besonders zum Vorschein. Der männliche Fett wird ja eher im Bauchraum gesammelt und wenn das dann nach vorne unten kippt und die Leute im Hohlkreuz landen, dann ist das manchmal bretthart und steinfest und da ist mit Sicherheit dann die Fasciatorokolomasis auch mit beteiligt. Aber wie Klaas schon sagte, ist es nicht nur haltend, stützend und Überträger von Muskelkraft, sondern hat auch innerlich eine ganz interessante Anatomie und auch eine gewisse Sensibilität, wird ja auch innerviert und kann somit direkt als auch indirekt Schmerzen erzeugen. Ja.
Wie soll ich das verstehen? Indirekt? Was meinst du?
Also indirekt eher, dass es Spannung und Unelastizitäten und Züge von A nach B überträgt und darüber dann zum Beispiel einen Einfluss auf die Beweglichkeit vom ISG nimmt oder über die Dornfortsätze an der Lendenwirbelsäule. Und direkt, dass tatsächlich der Schmerz aus dem Organ, aus dem System selber rauskommt, weil diese Sensibilitäten oder diese Nervenfasern der Faszie beeinflusst werden.
Okay, verständlich. Wenn wir uns mal so die Struktur mit angucken, also du hattest von dem Ligamentum luchae gesprochen, aber auch der Trapezius strahlt da unten mit rein. Der größte Muskel, der da vielleicht mit involviert ist, ist der Latissimus. Und ganz interessant, einer der Muskeln, die ich mal für völlig unterschätzt halte, ist auch der Serratus posterior inferior. Auch der strahlt da so richtig schön schräg rein in das tiefe Blatt der Thoracolumbalfaszie.
Da muss ich kurz fragen, den unterschätzt du?
Der wird unterschätzt.
Ach, der wird unterschätzt, aber nicht von dir.
Von mir ganz sicher nicht. Ich betone immer sehr, sehr gerne, wie wichtig, ich
bin. Ja, ja, absolut.
Ja, genau. Und auch ganz interessant, unten, wo das so am Sacrum so verknuddelt ist und so dicker wird, dass die Fasern da sind so häufig so richtig verdreht und gehen über in das sacrotuberale Ligament unten an der Christa. Also auch da nochmal zusätzlich irgendwie eine richtige Verankerung, finde ich immer, wenn man sich das so anschaut. Wichtig für unsere Stabilität, aber auch für die Dynamik, halt die Kraftübertragung beim Gehen durch die Verbindung von der oberen Extremität zu der unteren Extremität, halt eigentlich bei dem, was uns ausmacht, so dieses zweifüßige Gehen, also stehen auf zwei Beinen und Armpendel, dass der mit dabei ist, das alles wird auf jeden Fall im großen Stil von der Thoracolumbalfaszie auch so mit integriert.
Du hast es auch gerade schon genannt, der Latissimus geht von da ab ja auch und zieht durch die Achsel an die Vorderseite des Oberarms und ist an der Innenrotation beteiligt. Und wenn du Unelastizitäten, Spannung, whatever an diesem Übergang von Muskeln zu Faszie, von Faszie zum Rücken hast, kann das auch einen kleinen Teil meiner Meinung nach dazu beitragen, dass deine Schultern nach vorne gezogen werden und du Phänomene wie Impingements oder auch mal vielleicht so ein Schnappen hinten an der Scapula, dann springt der Angulus inferior so ein bisschen über diesen Muskel drüber. Wenn das alles zu sehr auf Zug und auf Spannung ist, dann klappert und klackt es in diesem System. Und bei Schulterschmerzen auch gut und gerne mal hinten an den unteren Rücken gehen, faszial.
Und andersrum. Bei Rückenschmerzen auch unter Umständen die Schulter mit beurteilen, die Beweglichkeit der Arme, wie sich der Rücken dann so dabei verhält, wenn die Arme richtig weit nach oben genommen werden, das kann durchaus ziemlich wichtig sein. Ich finde sonst immer den Latissimus, ja klar, der spielt eine Rolle, so beim Krafttraining und so hast du überall dabei, aber ist das so der große Rückenschmerzmuskel? Ich finde immer irgendwie nicht. Und so die, sag ich mal, Rückenschmerzforschung hatte sich ja eher auf andere Strukturen immer so konzentriert, auf Bandscheiben, auf Knochen, auf andere Muskeln, auf den Rectus Spinae, auf den Multifidii vor allen Dingen oder auch auf Bauchmuskeln und so weiter. Der Latissimus, ja, ne, obwohl er da so richtig groß mit reinspielt.
Ja, also ich finde jetzt, wenn wir über die Elastizitäten, also bei mir geht es meistens immer über Verschiebeschichten, Elastizitäten wird argumentiert und ich ja bin schon da in dem Team und sage, das muss da hinten schön alles flutschig und frei gegeneinander sich verschieben, um einfach einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Mobilität und die Beweglichkeit der Gelenke von LWS über BWS über Scapula bis hin zum Oberarmgelenk gewährleistet sind. Und von da aus abgehend, wenn wir über diese Raute und die Verbindung zur Crista iliaca sprechen, geht es dann natürlich auch über in die Glutealfaszie und hat dann auch eine direkte Verbindung zum Gluteus maximus. Und da sind wir dann schon wieder relativ nah an unserem Hüftthema und Hüftschmerzthema. Auch da kann das eine das andere natürlich mit bedingen. Und wenn wir uns zum Beispiel Hüfte oder ausstrahlende Nervenschmerzen nach unten hin angucken, sollten wir auch immer die Fascia thoracolumbalis mit begutachten, um da etwaige Verbindungen und Züge zu harmonisieren.
Ja, das ist richtig. Wenn es zum Beispiel auch um die Hüftflexion geht, müssen wir auch immer daran denken, dass es auf der Rückseite auch ausreichende Elastizität geben muss, dass die LWS halt ein bisschen so aus der Kyphose rauskommt, sich neutralisiert oder aus der Lordose in die Kyphose reingeht. Und dann kann das halt auch die Flexion in Hüfte limitieren, wenn hinten nicht ausreichend Platz ist. Mhm. Eine Frage, die ich mir stelle, was hältst du von dieser Technik, wo man die Kipplerfalte hinten hochzieht und so knacken lässt? Ist ja so ein beliebtes Spiel, ja, knackt schön, macht Spaß, wenn du das zu fassen kriegst. Dann denken die Leute, das ist da gelöst so irgendwie, aber ich sag mal so, ein paar Stunden später könntest du das Ganze wieder von vorne machen. Brennt manchmal wie Feuer. Ich hatte da eine Patientin, die hat das 2 Wochen lang so richtig gebrannt hinterher. In den 2 Wochen haben wir auf jeden Fall auch mindestens 3-mal telefoniert, wo sie gefragt hat, ob das noch immer noch in Ordnung ist. Wurde auch wieder alles gut, aber ja, ich frage mich, ob das halt so ein Joke ist, so ein Gimmick, oder ob das halt eine ernstzunehmende Therapie ist.
Good point. Und ich halte mich da als Schweizer, ich bin kein Schweizer, aber ich halte mich da schweizerisch, sagen wir es mal so. Ich glaube, it depends. Es gibt ganz klar 2 Lager, die einen lieben es und denken sich, wow, was ist hier los? Was ist ja Magic? Du lässt meine Haut knacken, was passiert hier? Und andere sagen, oh nein, das kenne ich, das tut wahnsinnig weh, fass das auf gar keinen Fall an und winden sich in Bauchlage aus dieser Kipplerfalte raus. Und es gibt einige gerade Sportlerinnen, die mir schon sagen, du darfst alles machen, aber du darfst nicht hinten dieses Hautziehen machen, weil denen das dann so wehtut. Und dann muss man das natürlich auch tolerieren. Ich glaube schon, dass es einen positiven Effekt auf die Verschieblichkeit und Elastizität der superficialen Faszie da oben hat. Ob das jetzt direkt immer alles TLF ist, sei mal dahingestellt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich diese Kipplerfalten hochziehe und den Druck rausmache, dass ich zum Beispiel leichter eine Lumbar Roll machen kann, die dann auch erfolgreich ist und erfolgreich ploppt, weil ich ein Schloss, was das Ganze verriegelt, weggenommen habe bzw. aufgeschlossen habe. Von daher mache ich das relativ häufig gerne. Bei anderen oder bei manchen kriegst du es ja auch gar nicht abgehoben.
Richtig.
Und dann mache ich immer total gerne von den Dornfortsätzen ab in Richtung Crista oder in Richtung Rippen. Ich sag immer so eine Nudeltechnik. Also wenn man einen Hefeteig selber macht oder einen Nudelteig selber macht, muss man diese Glutenstrukturen in dem Teig ja auch immer ziehen und komprimieren, damit der Teig schön elastisch wird. Und das mache ich mit diesen Strukturen bestmöglich, indem ich mir das greife, was ich zwischen Finger und Hypotenna zu fassen kriege und ziehe dann quasi eine Welle weg. Und das würden manche als klassisches Brennnessel-Phänomen bezeichnen. Also jeder kennt das noch von der Grundschule, wenn man den Arm mit beiden Händen genommen hat und die Hände gegenläufig gerieben hat. Das hat so ein Reißen provoziert und es ist ja vergleichbar mit dem, was dieses Nudelteigziehen bedeutet. Und im FDM-Genre könnte man diese Technik einer Zylinderbehandlungstechnik zuordnen.
Genau. Ich mache das auch sehr gerne und ich unterrichte das auch ganz gerne mal, weil ich finde, dass es halt auf jeden Fall auch eine gute Vorbereitung allgemein für Thrust-Techniken ist. Mhm. Wenn man nämlich diese Hautfalte zu fassen kriegt, dann muss man das abziehen und man muss eine Vorspannung halten und dann ohne diese Vorspannung wieder nachzulassen noch einen knackigen Impuls oben drauf setzen. Das finde ich ganz gut. So ähnlich arbeitet man ja dann ja auch bei anderen Regionen, gerade auch so HWS, wo auch so ein typischer Fehler dabei ist, dass die Leute aus der Vorspannung wieder rausgehen oder diese flüchtige Vorspannung gar nicht so gut wahrnehmen. Deswegen unterrichte ich das durchaus auch ganz gerne. Was da passiert? Ja, genau. Aber diese klinische Beobachtung, die du hattest, dass es danach besser funzt mit der Lumbar Roll, das ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Hm. Ja. Zeigt nochmal, dass das halt einfach auch ein, ja, dreidimensionales Gewebe ist, dass es um mehr geht als nur so Facettengleiten an einem kleinen Gelenk, sondern halt eben auch noch einiges mehr dazu gehört. Und das ist halt eben das Spannende dabei, weswegen wir halt auch wirklich uns ja nicht nur so auf singuläre einzelne Gelenke immer fokussieren sollten, denke ich.
Was sagen deine Studien? Du warst doch, glaube ich, selbst mal Studienmitglied bei einer Testung der Faszia Thora Columbalis, oder?
Genau, ja. War so gesehen als Patient nichts Besonderes. Also ich war Proband dabei, da wurde halt mit verschiedenen Druckstärken geguckt, wie Thoracolumbalfaszien gleiten, mit unterschiedlichen Druckstärken und bei Leuten, die Rückenschmerz haben und welche, die keinen Schmerz haben. Denn die Studienlage, da gibt es jetzt immer mehr Reviews dazu, die werden eigentlich immer relativ klarer, dass das halt einfach auch so ein Ding ist. Die Morphologie, das heißt die Beschaffenheit der Thoracolumbalfaszie ist bei Leuten mit Rückenschmerz, bei chronischen definitiv, bei akuten, aber teilweise auch, und auch schon etwas bei jüngeren Menschen, sieht man da einen Unterschied dahinter. Und was sich so wirklich durchgesetzt hat, ich hatte jetzt noch in so ein Review reingeguckt aus diesem Jahr, aus letztem Jahr, aus 24, und da sieht man, dass halt Ultraschall so das, ich will nicht sagen, das neue Ding ist, aber im letzten Jahrzehnt so das Ding war, um da halt sehr viele Sachen so nachzuweisen. Wie ist die Verschieblichkeit? Wie ist die Dicke? Wie steht die eine Schicht auf der anderen? Und so diese ganzen Geschichten, das ist halt einfach ganz interessant. Deswegen ich ein Fan dafür wäre, dass eigentlich in allen Osteopathie-Schulen Ultraschallgeräte irgendwie mal oder zumindest mal so Kurse geben sollte, dass man auch mal gucken kann, okay, wie fühlt sich das an, wenn ich da meine Hand drauf lege und so einen, von mir aus einen ganz sanften Release mache, so ganz sanft die Verschiebeschichten verschiebe oder indirekt, oder wenn ich da halt auch ein bisschen fester rangehe, wie fühlt sich das an, was fühle ich da und wie kann man das im Ultraschall auch so darstellen, ne? Genauso bei den Organen, das wäre auch nochmal ganz interessant, dass man da halt mal guckt, okay, wenn ich da irgendwie rumwühle im Bauch, was habe ich da? Ist das halt der Bauchmuskel, den ich da spüre, oder ist das eine Darmschlinge? Oder komme ich an die Leber ran oder komme ich an die Niere ran? Das glaube ich, das wäre ganz interessant, dass man da so ein Feedback hat und nicht irgendwie 10 Jahre lang denkt, man hat die Leber in der Hand, während das halt einfach, ich sage jetzt mal, der Rectus Abdominis oder das Zwerchfell oder sonst was war so.
True that.
Mhm.
Im Zusammenhang, du hattest ja jetzt schon einige Strukturen genannt, die von dieser Faszie abgehen. Also wir haben gesagt, der Gluteus Maximus geht davon ab, der Serratus geht davon ab, der Latissimus Dorsi geht davon ab, aber auch Bauchmuskeln, Transversus Abdominis und Obliquus Internus Abdominis. Und demnach natürlich auch gerade prädestiniert bei zum Beispiel schwangeren Frauen, die ziemlich verhältnismäßig kurzfristig großes Volumen im Bauch entwickeln und darüber Züge nach hinten weiterleiten und dann Low-Back-Pain bekommen, ist natürlich da auch über die Thoracolumbalfaszie eine direkte Verbindung über die Dehnung der Bauchmuskulatur zu sehen. Und ich finde es immer ganz spannend, wir machen es ja sowieso immer als Osteopathen von beiden Seiten, aber auch beim unteren Rückenschmerz sich mal zu vergewissern, dass man nicht nur viszeral im Bauchraum arbeiten kann, aber auch parietal sich die Bauchmuskulatur und die Linea alba und Bauchnabel und Konsorten einmal vornimmt, weil die halt auch direkt anatomisch mit Strukturen wie zum Beispiel der Fascia thoracolumbalis in Verbindung stehen.
Mhm. Auf jeden Fall. Was hast du noch so für Techniken? Ich hatte vorhin kurz diesen Cross-Hand-Release angesprochen. Das ist halt so, dass man über dem Patienten steht, der auf dem Bauch liegt, und dann überkreuzen sich die Hände. Eine Hand liegt auf dem oberen Ende der Thoracolumbalfaszie, die untere Hand kommt auf dem Sacrum ungefähr zu liegen, also da, wo das untere Ende ist. Mhm. Da hatte ich auch mal eine interessante Ultraschallstudie zugesehen, dass man mit etwas Übung definitiv verschiedene Schichten gegeneinander verschieben kann. Das heißt, wenn man sich konzentriert und geschult ist, dann kann man das oberflächliche Blatt auseinanderdehnen. Wenn man es drauf hat, kann man aber auch das untere Blatt auseinanderdehnen mit dem Kontakt der Hände oben auf der Haut. Und deswegen bin ich eigentlich so ein Fan davon, ne? Also man lehnt sich da so ein bisschen rein, ist eine relativ sanfte Technik und man dehnt das Gewebe auseinander, bis man so eine erste Barriere kommt und hält es dann da eine Zeit lang, wartet dann, wie es sich so anfühlt, wie das so vor sich hinschwimmt und bis es einen Release gibt. Und dann kann man das noch so ein bisschen weiterverführen. Das ist eigentlich so ein klassisches, altes, osteopathisches Verfahren, was, finde ich, so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das ist zumindest so mein Eindruck, dass das irgendwie nicht mehr so sexy ist und nicht mehr so viel gelehrt wird.
Ja, wenn ich an Techniken denke, ich behandle die Menschen sehr viel in Rückenlage und habe meistens immer einen Oberschenkel unter einem Knie, um so ein bisschen die Bauchspannung wegzunehmen. Und dann krabbel ich ganz gerne mit einer Hand unter den Rücken und gehe klassischerweise mit viszeralem Fokus in den Raum von Grünfeld, um an die oberen Nierenpole zu kommen. Und da hast du aber natürlich auch immer Faszia thoracolumbalis mit dabei. Und dann gehe ich manchmal in den Winkel, in den
Grünfeld?
Nee, Grünfeld ist ja oben, thoracolumbaler Übergang. Und dann hast du unten den Bereich Übergang Lendenwirbelsäule, Crista iliaca. Und da hast du so ein iliolumbales Band, und da hänge ich mich dann, oder da stelle ich meine aufgestellten Finger auch manchmal rein und lasse den Patienten da rein sinken. Da bin ich voll auf TLF, aber dann auch auf diesem Band, auf dem iliolumbalen Band und manchmal auch ganz gerne in Seitenlage und dann komme ich so ein bisschen von der seitlichen Flanke und krabbel ein wenig vom Daumen her unter diesen ganzen faszialen Komplex und unter das TLF und gehe dann seitlich mit dem Daumen so im 45-Grad-Winkel quasi orthogonal auf den Verlauf des iliolumbalen Bandes. Ich hoffe, das kannst du dir visualisieren.
Klingt kompliziert.
Ist es überhaupt nicht. Da kommen wir jetzt mit dem Podcast so ein bisschen an mein Erklärungslimit. Also wenn du dir vorstellst, Patient liegt in Seitenlage, die LWS liegt parallel zur Bank und Becken, Christa steht 90 Grad Winkel dazu ab. Dann hast du ja kannst du ein gleichschenkliges Dreieck ziehen und das Band ist dann quasi die längste Seite dieses gleichschenkligen Dreiecks. Moment mal, gibt's beim gleichschenkligen Dreieck? Ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall hast du ein Band im 45 Grad Winkel da verlaufen und da versuche ich einfach mit meinem Daumen dran zu gehen und warte auf ein Release, was am Anfang meistens mal sehr schmerzhaft ist und dann so ein bisschen besser wird. Und darüber habe ich dann auch immer einen Einfluss auf diese rautenförmige Faszie. Jetzt muss ich mal eben überlegen, was ich gesagt habe. Gleichschenkliges Dreieck hat immer gleiche Seiten, weil der Winkel doch immer gleich ist, oder? Naja.
Ja.
Rechter Winkel und Satz des Pythagoras,
sagen wir. Pythagoras, so. Genau. Ja. Oh Gott. Das haben wir noch drauf.
Die C-Seite, ihr wisst, was ich meine. Die längste. Wie heißt die denn? Ja. Ja, ansonsten, wie sieht's mit Dry Needlen aus? Du bist ja Needle-Experte. Gehst du mit einer Nadel da mal an die Faszie und merkst du da direkte Reaktionen?
Ja, durchaus. Also an den kontributierenden Muskeln, also die damit reinspielen auf jeden Fall, aber auch an die Faszie selber. Aufgrund der Studienlage, die ich mir immer so reinziehe zu dem Thema, bin ich so zuletzt dazu gekommen, dass es durchaus auch Sinn macht, die Nadel eine Zeit lang länger drin zu lassen. Das Klassische beim Dry Needling war nämlich immer dieses gute alte rein raus, ne? Nadel rein raus vorschieben, bis man diese Zuckungsreaktion ausgelöst hat, im Idealfall. Und dann ist das Thema durch, Nadel kommt raus und nächster Punkt. Aber die Studienlage scheint darauf hinzuweisen, dass es sich lohnt, die Nadeln auch noch länger drin zu lassen. Und zunehmend nehme ich dann halt jetzt mittlerweile auch mehr und versuche die manchmal auch da in die Verschiebeschichten so mit reinzubringen. Oder auch immer mal wieder bei einigen Patienten so zwischen die Spinosi, ne? Also in diese interspinalen Bänder da mit rein. Weil die auch manchmal echt unheimlich verhärtet sein können. Und auch noch die quasi diese ganzen Ligamente, die auf dem Sacrum sind, also iliosakrale Bänder, aber auch die Verdickung der Thorakolumbalfaszie da unten. Auch da gab es mal Studien, die sich das genau angeschaut hatten, wo die gereizt wurden durch so eine hypertone Kochsalzlösung und dass auch die Bandstrukturen da unten, dass auch die so ausstrahlenden Schmerz auslösen können. Also dass es ins Bein runterzieht, ins Gesäß runterziehen kann oder auch noch weiter in andere Regionen. Was ich ganz interessant finde auf jeden Fall, dass wir nicht immer nur so bei ausstrahlenden Schmerzen über Triggerpunkte sprechen sollten, sondern halt eben auch andere ligamentäre, fasziale Strukturen.
Und wenn du mit den Nadeln jetzt in dieses 3 mm dicke untere Segment von der Faszie stichst, hast du dann auch manchmal so eine Zuckungsreaktion, also die manchmal ja durchaus auftauchen kann, weil das wäre dann ja ein Indiz, du wärst ja dann nicht auf einem Muskel, sondern es wäre ja quasi eine fasziale Reaktion, eine fasziale Kontraktion, kannst du so sagen.
Ja, ja, genau. Meiner Erkenntnis nach nicht. Mhm. Also dieses richtige, schnelle Twitchen, was man da so hat, das reduziert sich auf Muskeln.
Ja.
Das andere habe ich so jetzt noch nicht erlebt. Kann sein, dass das auch möglich ist. Ne? Mhm. Sonst kontrahieren Faszien ja durchaus, aber langsamer und rhythmisch vielleicht und nicht so schnell, wie es ein Muskel dazu imstande ist.
Ja, interessant. Haben wir schon wieder eine neue Idee für eine Bachelor-Thesis aufgestellt. Das kann nochmal jemand untersuchen von den Froschen Studentinnen und Studenten da draußen.
Genau.
Ja, ansonsten, wie ist das eigentlich bei dir und Schröpfen? Arbeitest du mit Schröpfgläsern oder so? Ich meine, ja, wenn man so gar nicht drankommt und vielleicht die Idee hat, speziell der Anteil der Faszie, die über das Sacrum zieht, das ist ja manchmal schon wirklich eklig verklebt und da kommst du dann manchmal mit den Händen nicht so richtig dran. Und da lohnt es sich dann entweder den Toilettenpömpel rauszuholen.
Ganz
oder
genau, vielleicht, das wollte ich auch gerade sagen.
Oder vielleicht mit einer Gun und mit Unterdruck, mit so einem Schröpfglas oder sowas. Machst du sowas regelmäßig?
Ja, diverses. Also du hast es angesprochen, Schröpfen und auch den Pömpel hole ich dann immer mal wieder raus. Für verschiedene Strukturen am Rücken ist der ziemlich gut geeignet. Die Scapula so hochzuziehen, ne, mit dem Pömpel, das klappt ziemlich gut. Aber auch am Rücken, ne, je nach Anatomie, wie breit der Rücken ist und so, kann man da ganz gut rangehen. Und du kannst auch dann wirklich so die Lendenwirbelsäule den ganzen Patienten ja manchmal so hochheben, ne, wenn das Ding gut gezogen hat. Mhm. Ich hatte das diese Woche in einem Kurs gemacht und haben sich auf jeden Fall alle gut dann abgelacht, wenn wir uns da so gegenseitig mit hochgezogen haben. Könnte man sagen, ja, ist irgendwie so ein Gimmick, so kann man ein lustiges Video von machen, aber hat definitiv einen krassen Effekt. Ne? Mhm. Versuch du mal so mit Unterdruck irgendwie da ranzukommen, das hochzuziehen und dann auch mit so einer Intensität, dass du den ganzen Menschen so ein bisschen abheben kannst. Ne? Ohne, dass du da so eine einzelne Falte total in den Fingern zerkneifst.
Ja, absolut.
Das hat schon sein Potenzial. Und ich finde auch immer, Schröpfen, ja, so indikationsspezifisch versuche ich das zu machen und dann halt immer mit Bewegungen. Das heißt, Schröpfgläser rauf plus Patient bewegen lassen oder Schröpfgläser rauf und dann so langsam so rüberziehen, ne? So zur Seite, nach vorne und über den ganzen Körper einmal rum. Das funktioniert ganz gut. Das reine Raufkleben und einfach einsickern lassen, also einwirken lassen, ist so ein bisschen limitiert, denke ich.
Ja, bin ich auch eher Fan von unter Druck dann zu bewegen, anstatt es einfach passiv hängen zu lassen. Ich tape tatsächlich bei Low Back Pain. Das ist so eigentlich einer meiner am häufigsten geklebten Kinesio-Tapes. Und da kriege ich immer regelmäßig ziemlich gute Rückmeldungen von. Da mache ich immer zwei Anker-Tapes entlang der Christa nach außen und zwei lange paravertebrale Stränge so entlang der Erectus Spinae bis über die ISGs. Und das mache ich klebe ich gerne im Stehen mit leichter Vorbeugung, sodass die Menschen, wenn sie dann wieder an ihrem Schreibtisch-Bürostuhl sitzen, einfach eine noch größere Dehnung durch das Tape erfahren. Also ich stehe total darauf, die Tapes relativ stramm zu tapen, auch mit der Gefahr, dass es gegebenenfalls mal abplatzt. Aber diese Tapes, die einfach nur so draufgelegt werden und schön aussehen, da bin ich jetzt dann nicht so der Ansprechpartner dafür. Also wenn, dann darf es auch, dann darf es auch einen Zug haben. Und dieses leichte Anlupfen, was dann durch diese Flexion in den Hüften und die Dehnung von der Glutealfaszie und dann auch von der Fascia thoracolumbaris erzeugt, die empfinden manche Rückenschmerzpatienten sehr angenehm. Ganz selten sagen die Leute, boah, konnte ich gar nicht haben, hat es alles verschlimmert und musste wieder runter. Warum das so ist, weiß ich nicht so genau, aber es passiert manchmal einfach.
Genau. Würde man im FDM wiederum argumentieren mit diesen Zylinderdistorsionen, dass die dadurch das Tape ausgelöst werden auch. Aber ist mir auch nur sehr, sehr selten untergekommen. Mein Go-To-Tape neben diesen Längs Rectus Spinae entlang ist so ein Stern, also ein Schmerzstern,
wie man sagt.
Space Tape, Star Tape. Also einfach vier übereinander. Machst du zuerst eins horizontal, dann eins vertikal und dann halt einfach so vier übereinander, dass du so einen schönen runden Stern hast.
Somit ziehst du quasi alle Strukturen zur Wirbelsäule, zur Mitte des Sterns zusammen.
So zur Mitte, zum Zentrum so ungefähr und auch in etwas Vorbeuge. Sei es jetzt Sitz oder sei es Stehen, wobei ich glaube ich auch ähnlich wie du denken würde und das Stehen bevorzugen würde.
Auf welcher Höhe ist denn der Mittelpunkt des Sterns bei dir?
Kommt auch wann, ne? Wenn das so richtig tief unten liegender ist. Man kann diese Sterne auch immer schön über das ISG kleben, ist dann so ein bisschen kleiner, ne? Aber so gefühlt, dass man dann das ISG so ein bisschen zusammenzieht und da vielleicht ja stabilisiert oder das Gewebe dort verdichtet und annähert. Ansonsten packe ich das so, dass das Zentrum L3 ist.
Mhm.
Der gute alte L3, war das nicht auch in irgendeiner, so ein Mighty Mighty Wirbel, in irgendeiner?
Ja, in irgendeiner Galaxie ist das auf jeden Fall die Alice Weidel, ja.
Ich glaube, in der 1920er Therapieform des GOT war das nicht da irgendwie so.
Ah ja, Polygon of Forces, ja. Das kann genau sein. Es kann aber auch sein, dass wir jetzt völligen Bullshit reden, ja.
Ja, genau. Vielleicht war es nicht 1920, aber 1960. Also auf jeden Fall schon ein halbes Jahr.
Und vielleicht ist das auch eine andere Höhe von Polygon of Forces, aber ja, ein pfiffiger Student kann das gerne mal nachtragen, dann werden wir das nochmal.
Das müssen die Leute ja immer noch lernen, das ist ja das Gute. Das wird ja nicht vergessen.
Ja. Ja, alright. Ich glaube, man hat es immer so ein bisschen auf dem Zettel, dass es da ist. Ich für meinen Teil vergesse manchmal diese Vielblättrigkeit. Für mich ist es immer im Kopf ein Konglomerat, also ein Strang und ehrlicherweise häufig auch nur mit dem Latissimus vom Kopf her verbunden, aber es hat viel mehr Verbindungen und ja, es ist interessant, vielschichtig und auf verschiedene Arten und Weisen sich das Ganze mal anzusehen.
Mhm, auf jeden Fall. Was mir noch einfällt, ist, dass ich mal an der Uni Leipzig so eine Dissektion von einer Ratte gemacht hatte. Also eine frisch euthanisierte Ratte für mich, die ich dann halt aufgeschnitten hatte und wo wir die Thoracolumbalfaszie dann aufeinander oder auseinander gezupft haben, die echt sehr, sehr, sehr flüssig war, sehr feucht war. Ne? Also das war so zu sehen, wenn du das aufgemacht hast, dann echt sehr silbrig, glänzend, flüssig, feucht und so. Und nach kurzer Zeit wurde das dann aber auch schon wieder trocken. Also beim lebendigen Leibe muss das wirklich eine sehr flüssige Formation da irgendwie sein. Und je länger man halt eben unbeweglich ist und halt vielleicht auch schon tot ist, desto ja poröser wird das auch. Weswegen es auch mal so schwierig ist, solche Präparatstudien halt heranzuziehen. Ne? Also dass du halt irgendwie guckst, okay, wie beweglich ist die Thoracolumbalfaszie oder wie viel Kraft müssen wir aufbauen, damit die sich verformt, wenn das halt an Gewebe gemacht wird, was halt schon seit Stunden tot ist oder in irgendwelchen Laken eingelegt ist, in so einer Gurkenwasserlösung oder irgendwas. Das hat nichts mit dem echten Leben zu tun, so, ne?
Gurkenwasserlösung,
ja. Ja, so eine Nährlösung, ne?
Das ist ja, nicht das. Formaldehyd.
Ja, dann ist es schon echt ein Toter als tot, wenn es Formalin eingelegt ist. Dann noch lieber ein Alkohol.
Ja, alright. Klar, soweit.
Soweit für heute. Ein kleiner Ausblick in die Thorakolumbalfaszie und unsere klinische Anwendbarkeit. Es gibt noch viele diverse andere Techniken, die ich so im Kopf habe. Also ja, ganz kurz nochmal, ich knautsche da auch ganz gerne so rein, mache das manchmal in Seitlage und lasse die Leute dann währenddessen Arm und Bein gleichzeitig bewegen. Ne? Also den Einfluss der oberen Extremität und unteren Extremität, Ellbogen zum Knie, ne? Wie so eine gute alte Jane Fonda Fitnessübung. Und dann aber in Seitlage und dann drücke ich, ziehe ich da, schaue, dass da alles schön elastisch wird. Also Kombination von passiven Techniken, manueller Therapie und halt aktiver Therapie. Das finde ich immer ganz schön, wenn man das so kombinieren kann.
Stark, Junge.
Stark, stark, ne?
Ich bin absolut, also wenn ihr zu mir kommt, werdet ihr passiv durchgenudelt. Bei Klaas müsst ihr arbeiten. Überlegt euch, wo ihr hin wollt.
So sieht's aus. Wir machen ein kleines Päuschen.
Yes.
Und sehen uns nach der Pause.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.
Hallo und zurück nach der kurzen Pause. Neues Jahr und lieber Klaas, ich habe mir ein kleines Spiel für dich ausgedacht. Das mache ich ja hin und wieder ganz gerne. Und du kennst es wahrscheinlich aus den sozialen Medien, dass Menschen gewisse andere Menschen, Dinge, Gerichte, Teile ranken müssen. Das heißt, du hast eine Rankingliste von 1 bis 10. 1 ist das Beste, Wertvollste, Tollste und 10 ist das Schlechteste, Minderwertigste und am wenigsten Wichtigste. Und normalerweise passiert dann bei Social Media irgendwie, dass so ein Rotationsprinzip irgendein Bild reinspült und die Leute müssen das dann auf irgendeine Position packen und dann geht das Ganze weiter. Das bleibt uns jetzt visuell verwehrt, aber ich habe mir überlegt, wie kann man das auf dem Podcast adaptieren und ich werde dir jetzt 10 Dinge nennen oder Aktionen nennen oder wie auch immer und du musst die jeweils auf die Höhen der Wichtigkeit für dich persönlich einstufen. Das Problem ist, dass du nicht weißt, welche 10 Begriffe da kommen und es kann sein, dass du hinten raus Probleme bekommen wirst.
Ach so.
Und von daher musst du am Anfang wohlweise wählen, wo du denn deine Strukturen oder Themen einsortierst. Hast du das okay. soweit verstanden?
Ich glaube schon. Also ich habe nur jede Ziffer einmal.
So, so sieht's aus. Eins ist das Tollste, 10 ist das Schlechteste. Okay, und glaub, die große Überschrift all dieser Dinge, die ich jetzt nennen werde, lautet: das, was du 2025 besser hinbekommen willst. Wohlgemerkt, hinbekommen willst, nicht wirst. Was möchtest du 2025 besser hinbekommen? Bist du soweit?
Ja, let's go. Fühlst du
Skala 1.
Ich ja, vergesse
ja, ja, ich pass auf, okay. ich pass auf. So, erstes Thema. Es geht um die Behandlung von Patienten. Das Thema Fersensporn.
5.
Fersensporn. 5. Zweites Thema. Die Mitarbeit und der Kontakt zum Finanzamt.
Boah, das ist ein schwieriges Ding. Das könnte wirklich das Pendel in beide Richtungen ausschlagen. Ich sag mal eine 3.
Eine 3. Mhm. Okay. Die nächste Geschichte, die du 2025 besser hinbekommen willst. Fermentationsprojekte.
4.
4.
Bin ich so ein bisschen von ab. Wurde mir verboten auch zu Hause, es stinkt zu doll.
Okay.
Ich bin der Einzige,
dafür,
der
es ist. Dafür, dass du es besser hinkriegen willst, ist mit einer 4 ziemlich hoch gerankt. Aber just saying, okay. Scheint dir ja doch wertvoll zu sein.
Ja, einerseits wichtig. Okay, darf ich noch tauschen? Dann mache ich
eine 6. Komm, eine 6.
Ja, okay.
Alright, okay. Du hast 5, 3 und 6 verballert. 2025, was möchtest du verbessern und wie doll die Nasendusche?
Ja, ist schon wichtig, ist schon wichtig. Dann würde das jetzt die 4 kriegen. Alright. Ich bleibe dabei.
Alright, okay. Gut, aber was würdest du an der Nasentusche verbessern wollen?
Was ich verbessern will? Also die, dass ich kontinuierlich dabei bleibe und das halt auch Herbst bis Frühjahr durchziehe.
Alright. Nächster Punkt. Wie sieht's aus mit deiner Fitness?
Yes, baby, 2.
2, tschakka, Junge.
Aber hallo.
Ja. Okay, next point. Frozen Shoulder beim Patienten.
Ach, ich hasse Frozen Shoulder, die kann nach hinten, das kann eine 9 werden.
Alles klar.
Da kann ich schon alles, ich kann schon vieles, aber so richtig geil.
Leute mit Frozen Shoulder geht nicht zu Glas. oder du sagst aber, brauche ich nicht verbessern, kann ich schon so gut.
Hast du ja gesagt? Ja, auf eine Art und Weise schon. Ne?
Alright. Nächster Punkt, der Kontakt und die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt.
Das darf gerne bei der 10 bleiben.
10, alright, alright.
Ja, also der Kontakt, so wie er war gut, habe ich auch schon häufiger gesagt.
Das war muss nicht, nämlich geil.
Muss nicht besser werden. Okay. Kann gerne so bleiben. Schön distanziert, immer nett, immer freundlich, aber wenn es nicht Not tut.
Alright, es kommen noch 3. Du hast noch die Zahlen 1, 7 und 8 zur Verfügung.
Okay.
Next point. Me-Time.
Me-Time.
Mhm.
Ja, komm. Eine 1.
1, das ist das, was du am meisten optimieren willst in deinem Leben.
Alright. Ja, ich bleib ja nicht mehr so viel übrig, aber das okay. Schon ein bisschen. Ja.
Okay. Und jetzt die 7 oder die 8. Memes für den Knochenjob Insta-Account.
Ja, das wird dann eine 7.
Alright.
Hatte ich schon mal, ich brauche so einen Drive dafür. Inspiration muss reinkommen von außen. Göttliche, musische Inspiration, sonst läuft das nicht.
Ja, kenne ich das Ding. Ich habe das meistens im Urlaub und dann sprudelt es so. Und manchmal, wenn ich mir denke, boah, es wird mal wieder Zeit für ein Meme, dann krüppelt man sich da einen weg.
Ja,
ist richtig. Alright, und deine 8 ist 2025 willst du verbessern die Orga-Zeit für deine Praxisangelegenheiten.
Ja, okay. Ja, das stimmt. Wird manchmal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, das muss ich zugeben. Da ist immer so viel Kram, der gemacht werden muss.
Ja, interessant. Also Me-Time, deine persönliche Fitness, das Finanzamt und die Nasendusche. Alle möglichen Dinge, die dich betreffen, willst du nächstes Jahr verbessern. Okay. Alles Weitere im Außen kann so bleiben, wie es ist.
Ja, ist doch gut. Ein bisschen mehr Egoismus dieses Jahr, auf jeden Fall.
Alright. Ja, das war mein kleines Game, ja.
Sehr schön. Vom Game zum Game, weniger lustig für dich, könnte es werden mit der Kette.
Ah, warte mal, was mit Musik, Omre?
Ach so, Musik, genau.
Hast du noch Musik?
Ich habe noch Musik, ja.
Ja, los.
Und Thema Me-Time, bisschen elektronische Tanzmusik. Jetzt mal wieder ein bisschen Bewegung mit dabei. Und deswegen zwei Tracks von mir. Das eine ist Bakermat, heißt der. Oder Bakermat ist, glaube ich, ein niederländischer DJ mit dem Song Bayana. Und einen ziemlich coolen Song, der mich ziemlich geflasht hat in dem Moment, war von Sophie Tucker namens Purple Head.
Alright. Zwei Tracks von mir, die beide fast der Toro Columbalis Bezug haben, und zwar zwei Tracks, bei denen es um Diamanten geht, diamantenförmig. Hm. Und zum einen von Shirley Bassey hau ich auf den auf unsere Musikantenknochen-Playlist Diamonds Are Forever, ein Soundtrack eines James Bonds, Diamantenfieber. Ja, ja, ja. Und zum zweiten, das erste Mal so richtig gehört auf so einem Hamburger Barkassen-Partyboot, was im Sommer mit offenem Visier den Hafen rauf und runter schipperte. Und das ist der Track von Marilyn Monroe, Diamonds Are a Girl's Best Friend. Und das sind meine Playlist-Tracks. Und jetzt darfst du mich piesacken mit einer Kette.
Also beim letzten Mal hatten wir ja auch so Brustkorb. Und da würde ich mal so ein bisschen beibleiben. Und ich möchte das mal so ein bisschen vermischen, so ein bisschen weg von diesen ganzen Knochengedöns. Das heißt, Brustkorb nehmen wir mal, Lungenfell, Lunge und dann mal zum Sinnesorgan Auge.
Uff. Auge, Junge. Ich hatte schon mal irgendwann eine Verbindung hergestellt, Dura und Auge, das ist schon lange her. Das hatte ich auch mal einem Patienten erzählt, dass mir ein anderer Patient gesagt hat, dass ich, als ich unten an der Lendenwirbelsäule unter anderem auch an einem TLF gearbeitet habe und dann Dura-Einfluss hatte, dass er das Gefühl hatte, dass seine Sehstärke sich verändert hat. Und dann ist er zu mir gekommen und wollte, dass ich ihm seine Brille wegtherapiere. Spoiler, hat nicht geklappt.
Naja. Du trägst selber immer noch selber eine Brille.
Ja. Yeah. Okay, Lunge. Okay, ich mach's mir am Anfang. Ich mache es parietal. Lunge, sagen wir, Lunge in Inspire erzeugt ein Thorax in Inspire, erzeugt eine verstärkte Kyphose. Verstärkte Kyphose kontert eine verstärkte Lordose in der HWS. Und die HWS-Wirbelsäule endet oben mit dem Atlas und hat ein, und der Atlas trägt den Schädel. Da haben wir das OA-Gelenk, Occiput-Atlas-Gelenk. Wir haben Züge und Spannungen über den Atlas auf das Occiput. Das Occiput hat von innen eine knöcherne Verbindung, also nee, keine Verbindung, aber ein Gelenk des Clivus heißt das, glaube ich, zum Sphenoid, also zum Keilbein von innen, da wo Sella Turcica und Co. auch sind. Und durch dieses Sphenoid haben wir ja diverse Durchtritte und Lücken und unter anderem auch den Canalis Opticus heißt er, glaube ich. Und da müsste der Nervus Opticus durchziehen. Und vom Nervus Opticus bin ich beim Auge.
Gut. Solide. Ja, hätte ich jetzt so... ich hätte... Ja, egal, was ich gedacht hätte. Aber vom OA-Gelenk mit der suboccipitalen Muskulatur, da ist man ja auch ganz fix beim Auge.
Ja.
Das ist ja auch recht. Sehr, sehr wichtig miteinander verbunden. Okay.
Alright.
Lieber Klaas, dazu.
Knackig, unter einer Stunde geblieben. Wir hören uns alsbald wieder. Viel Spaß bei deinen Projekten.
Viel Spaß bei deinen Reisen und Projekten.
Alright. Soll ich dir wieder ein Whisky mitbringen?
Aber hallo.
Ich habe den anderen, wir sehen uns so selten. Ich habe den anderen schon aus Amerika habe ich schon fast selber ausgetrunken.
Ja. Oh Gott. Ja, wenn wir uns beide in Abstinenz befinden, dann bringt das eigentlich nichts. Bringen wir was Gesundes mit.
Ja, ist okay.
Rosenwasser.
Ja, vielleicht einen kleinen Affen auch. Mal gucken.
Das wäre was. Da triffst du mich mitten ins Herz auf jeden Fall.
Alright. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Thank you.